Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format DKBM2Go. Mein Name ist Helena Baldiner und zu Gast ist Dr. Rubia Pfeiffer. Sie arbeitet bereits seit 2016 am Institut für Soziale Arbeit in Münster in den Bereichen des Bildungsmanagements. Zuerst war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Transferagentur NRW tätig. Hier ist sie jetzt seit Mai diesen Jahres auch stellvertretende Projektleitung. Herzlichen Glückwunsch, Rubia, nochmal dazu. Und seit nun fast genau 2 Jahren ist sie auch stellvertretende Projektleiterin des Netzwerkbüros Bildung Rheinisches Revier. Hallo Rubia, schön, dass du da bist.
Hallo Helena, ja, danke für die Einladung.
Heute wollen wir über das Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier, kurz NBR, sprechen und etwas tiefer auch auf den Aspekt der Fachkräftesicherung eingehen, mit dem ihr euch in eurer Arbeit intensiv auseinandersetzt. Ihr seid ein Team aus derzeit 9 Mitarbeitenden. Vielleicht erzählst du uns zu Beginn einmal, was genau macht denn das Netzwerkbüro und welche Ziele verfolgt ihr in eurem Projekt?
Das Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier ist Teil des Kompetenzzentrums Bildung im Strukturwandel. Und dieses Projekt ist seit dem Jahr 2020 gefördert vom BMBF und hat die Aufgabe, das Thema der Bildung im Strukturwandel sichtbarer zu machen und die Strategieentwicklung im Bereich der Bildung zu unterstützen. Das Netzwerkbüro Bildung selber hat sich fokussiert auf einen datenbasierten Ansatz. Und unser Ziel ist es, durch Datenanalysen, aber auch durch Netzwerkarbeit, die Entwicklung einer gemeinsamen Bildungsstrategie in der Region zu unterstützen.
Das heißt also, ihr beschäftigt euch bereits mit vollziehenden Veränderungen des Braunkohleausstiegs in der Region. Das klingt zunächst aber erstmal nicht notwendigerweise wie ein genuines Bildungsthema. Warum ist denn Bildung für den Transformationsprozess im Rheinischen Revier wichtig? Beziehungsweise welche Rolle spielt Bildung innerhalb dieses Prozesses?
In dem Projekt werden die 3 vom Braunkohleausstieg betroffenen Reviere in Deutschland, also das Lausitzer Revier, das Rheinische Revier und das Mitteldeutsche Revier, gefördert. Und der Grund dafür war eigentlich, dass gesagt wurde, Strukturwandel wird ja häufig in erster Linie als ein wirtschaftliches Thema angesehen. Aber diese Transformationsprozesse, die damit einhergehen, sind so grundlegend, dass man das Thema Bildung auf verschiedene Weise mit einbeziehen muss. Einerseits bewirkt ja der Strukturwandel ja eine Veränderung in dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass natürlich die Arbeitnehmer durch Bildung dazu befähigt werden müssen, auch an diesem neuen Arbeitsmarkt teilzunehmen, wenn man sie nicht verlieren möchte für den Arbeitsmarkt. Und das ist aufgrund der Fachkräftesicherung zu vermeiden. Aber es gibt eben auch viele andere Bildungsbereiche, wie die frühkindliche Bildung oder auch das Thema der Weiterbildung, ein ganz zentrales Themenfeld, um Menschen zu befähigen, an diesen zentralen Transformationsprozessen teilzunehmen. Denn Strukturwandel beinhaltet mehrere große Themen. Da spricht man immer von den großen 4Ds, also einerseits die Dekarbonisierung, die ja immer auch häufig im Vordergrund steht, aber eben auch der demografische Wandel, die Digitalisierung und die Deglobalisierung. Und diese 4 großen Ds bewirken eben einen so grundlegenden Transformationsprozess, dass auch die informelle Bildung eine wichtige Rolle spielt. Denn für so grundlegende Transformationen ist es wichtig, dass die Menschen befähigt werden, Innovationen mit zu begleiten, Innovationsbereitschaft auch zu zeigen, Transformationsbereitschaft auch zu zeigen. Und das ist relativ herausfordernd. Und man braucht eben die nonformale und informelle Bildung an der Stelle auch, um den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid Teil dieses Prozesses und könnt diesen Prozess mitgestalten.
Derzeit arbeitet ihr ja an eurem 3. Bericht und die ersten beiden Berichte standen unter dem Oberthema Bildungsraum Rheinisches Revier, wobei bei dem ersten Bericht der Fokus auf die Region selbst gelegt wurde und im zweiten auf die berufliche Ausbildung. Alle Berichte sind auch auf eurer Homepage einsehbar und zusätzlich bietet ihr auch noch eine ergänzende Analyse zu den jeweiligen Hauptberichten an. Bleiben wir erstmal nochmal beim ersten Bericht. Was waren denn die Gründe für die Ausrichtung des Berichts? Also warum musste man am Anfang nochmal den Fokus auf die Region als solches legen und mit welchen Ergebnissen hattet ihr denn gar nicht gerechnet, beziehungsweise welche Ergebnisse eurer Analysen haben euch da überrascht?
Ja, also als wir im Netzwerkbüro Bildung Rheinisches Revier angefangen haben, ist uns sehr schnell aufgefallen, dass der Begriff Rheinisches Revier sehr unterschiedlich verstanden wird. Und daraufhin haben wir uns das nochmal näher angeschaut und uns ist eben aufgefallen, dass das Rheinische Revier im jetzigen Zuschnitt, was wir darunter verstehen, eine sehr neue Konstruktion eben durch dieses Kohleausstiegsgesetz ist. Und deswegen war uns relativ schnell klar, dass in einem ersten Schritt diese Region mit den jetzigen Grenzen einmal deutlich sichtbar werden muss. Und deswegen haben wir diesen ersten Bericht auch mit eine regionale Perspektive betitelt, weil uns einfach wichtig war, dass einmal deutlich wird, worüber sprechen wir eigentlich? Also was ist genau der Raum und wer gehört in der Definition dazu? Viele der Ergebnisse waren jetzt nicht sehr überraschend, aber ein Thema, was uns schon beschäftigt hat und was auch unsere weitere Arbeit beeinflusst hat, war das Ergebnis, dass es doch einen relativ hohen Anteil an Personen ohne berufliche Ausbildung in der Region gibt, also dass dieser Anteil auch höher ist als zum Beispiel im NRW im Durchschnitt. Das haben wir mit dem Mikrozensus analysiert und hatten damit nicht gerechnet. Und deswegen haben wir uns eben auch insbesondere die Personen ohne schulischen Abschluss auch nochmal näher angeschaut. Und dieses ganze Thema der Personen, die sozusagen ohne schulischen und auch ohne beruflichen Abschluss in die Arbeitswelt einsteigen, beziehungsweise eben aus diesem Grund auch nicht wirklich einsteigen, sondern eben verloren gehen, ist ein zentrales Thema auch für unseren zweiten Bericht geworden, weil wir gedacht haben, das ist eine Menschengruppe, die doch stärker in den Fokus gerückt werden sollte, wenn wir den Strukturwandel positiv gestalten wollen.
Okay, das heißt also, die Ergebnisse des ersten Berichts haben euch konsequenterweise zu den Fragestellungen des zweiten Berichts und mit der Auseinandersetzung von beruflicher Ausbildung gebracht und somit auch zu dem Thema der Fachkräftesicherung, wenn ich es richtig verstehe. Ja, neben Klimawandel oder Digitalisierung wird ja derzeit tatsächlich viel über Fachkräftesicherung auch gesprochen, in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen. Aber mein Eindruck ist ein bisschen, dass hier auch sehr viele unterschiedliche Definitionen und Verwendungen des Begriffs gibt. Was versteht man denn allgemein unter Fachkräftesicherung, beziehungsweise auch in Abgrenzung vielleicht zur Arbeitskräftesicherung?
Eine Sache möchte ich noch ergänzen, und zwar war eigentlich der Auftrag, sich mit dem Thema der Fachkräftesicherung zu beschäftigen, schon vor dem ersten Bericht klar. Also als wir in die Landschaft gegangen sind, haben eigentlich alle Akteure sofort gesagt, also wenn wir uns mit Bildung im Strukturwandel beschäftigen, müssen wir uns das Thema Fachkräftesicherung anschauen. Es wurde dann halt durch diesen ersten Bericht vielleicht nochmal etwas fokussiert auf diese Fragestellung, was passiert mit den Menschen ohne berufliche Ausbildung. Genau, als wir dann angefangen haben, uns mit diesem Thema näher zu beschäftigen, war natürlich ein erster Schritt, dass wir uns genau das gefragt haben, was genau bedeutet eigentlich Fachkräftesicherung. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir relativ viele Gespräche auch mit Akteuren führen mussten, denn unterschiedliche Personen und unterschiedliche Institutionen verstehen unterschiedliche Dinge unter dem Thema Fachkräftesicherung. Einerseits muss man differenzieren zwischen Fachkräftesicherung und Arbeitskräftesicherung. Der Unterschied ist einfach der, wenn ich mich frage, welche Arbeitskräfte brauche ich, dann beziehe ich alle Arbeitskräfte ein, unabhängig von ihrer Qualifikation. Das bedeutet, es geht einfach um die Besetzung von freien Stellen, unabhängig davon, was die Person als Qualifikation mitbringt. Unter Fachkräften werden allerdings Personen verstanden, die eine berufliche Ausbildung haben. Zum Beispiel in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit wird hier unterschieden zwischen Fachkräften, Experten und Spezialisten. Und je nachdem, welchen beruflichen Abschluss oder akademischen Abschluss sie haben, werden sie hier in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Das bedeutet, hier spricht man von Fachkräften wirklich nur bei den Personen, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben. In der öffentlichen Debatte um Fachkräfte Sicherung und auch bei Analysen der Bundesagentur für Arbeit, zum Beispiel zum Thema Engpassanalysen etc., da wird unter Fachkräfte allerdings sowohl die Fachkräfte als auch die Experten und die Spezialisten verstanden. Das heißt, alle qualifizierten Arbeitskräfte werden zusammengefasst zu der Gruppe der Fachkräfte. Das macht halt insoweit auch Sinn, als dass natürlich nicht nur Personen mit beruflicher Ausbildung benötigt werden, sondern eben in vielen Bereichen auch Menschen mit einer akademischen Ausbildung notwendig sind in der Zukunft. Des Weiteren muss man nochmal sich genau überlegen, was schaue ich mir an? Schaue ich mir den aktuellen Fachkräftemangel an? Also geht es mir darum, welche Stellen können besetzt werden und welche Stellen können nicht besetzt werden von Menschen mit der entsprechenden Qualifikation? Oder aber möchte ich eine Strategie zur Fachkräftesicherung entwickeln? Dann muss ich auch wissen, was sind eigentlich die Gründe für den Fachkräftemangel? Also geht es zum Beispiel darum, dass junge Menschen aus der Region abwandern und vor allen Dingen die sogenannte Bildungswanderung einen Grund für den Fachkräftemangel darstellt? Oder aber begründet sich der Fachkräftemangel darin, dass eine Weiterentwicklung in dem Beruf, zum Beispiel bei den Dachdeckern, ist im Moment eine wichtige Weiterentwicklung. Das Erbauen von Solaranlagen sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ich Dachdecker werde, muss ich auch das lernen. Und da gibt es einfach eine zusätzliche Qualifikation, die viele Dachdecker noch nicht haben. Das wäre ein anderer Grund für Fachkräftemangel. Aber eben auch der demografische Wandel kann schlicht der Grund sein. Das heißt, wenn mehr Menschen aus einem Beruf aussteigen als nachwachsen. Also wenn ich die Gründe weiß für den Fachkräftemangel, dann kann ich anfangen, Strategien zur Fachkräftesicherung zu entwickeln, muss aber gleichzeitig auch noch wissen, was ist eigentlich mein Ziel. Also ist es zum Beispiel wichtig, dass in diesem Beruf auch in Zukunft genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen? Oder handelt es sich eventuell auch um einen aussterbenden Beruf, der in 10 Jahren auch gar nicht mehr an der Bedeutung hat? Und deswegen ist der Fachkräftemangel in diesem Beruf vielleicht gar nicht so dramatisch. All dies, also sowohl zu wissen, gibt es einen Fachkräftemangel, als auch, was wird die zukünftige Entwicklung in diesem Beruf bewirken, als auch, was sind eigentlich die Gründe für den Fachkräftemangel, sind Informationen, die ich brauche, wenn ich eine Fachkräftestrategie entwickeln möchte.
Okay, also das klassische Beispiel ist, braucht es in 10, 20 Jahren noch genauso viele MetzgerInnen, wie es derzeit gibt oder gab, weil vielleicht irgendwie immer mehr Menschen vegetarisch und vegan leben. Und das heißt, da muss man sich vorab überlegen, okay, was sind Gründe für den Mangel und wo soll es aber auch hingehen in Zukunft? Wir beschäftigen uns in der Arbeit in der Transferagentur NRW ja auch viel einfach mit dem kommunalen Bildungsmonitoring. Wie kann an dieser Stelle dann aber auch ein regionales Bildungsmonitoring behilflich sein? Also das heißt, die Frage nach der Fachkräftesicherung kann gar nicht nur kommunal beantwortet werden.
Genau, aus verschiedenen Gründen ist die regionale Perspektive eine sehr gute Ergänzung zu der kommunalen Perspektive. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich mir die Bildungswanderung anschaue, dann ist es ja schon aussagekräftig, wo gehen die eigentlich hin, die jungen Menschen. Also wenn die jetzt zum Beispiel aus meinem Kreis rausgehen, gehen die ganz weit weg. Also sprich, die gehen alle nach Berlin, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Oder gehen die vielleicht auch nur in den Nachbarkreis, weil es im Nachbarkreis ein bestimmtes Bildungsangebot gibt, was vielleicht bei mir im Kreis nicht vorhanden ist. Diese Differenzierungen sind nur möglich, wenn ich über die eigenen Kreis oder die eigene kreisfreie Stadt auch hinausschaue. Aber auch hinsichtlich der Aufstellung der Bildungsangebote. Die Berufswelt ist und auch die Berufsausbildung ist mittlerweile so komplex und vielfältig, dass es eigentlich so gut wie unmöglich ist, alle Angebote in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt anzubieten. Das bedeutet, eine Region kann natürlich auch eine Chance bieten, sich zu spezialisieren innerhalb von einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt und sozusagen in Zusammenarbeit mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten der Region das Gesamtangebot zu schaffen. Das würde natürlich Konsequenzen haben für zum Beispiel die Schulentwicklungsplanung von Berufskollegs oder auch für die Angebote, die dort geschaffen werden. Im Bereich der Hochschulbildung ist es nochmal etwas anders, weil die Hochschulbildung tendenziell eher international und anders aufgestellt ist. Und da sind auch internationale Kooperationen, haben eine deutlich größere Bedeutung als im Bereich der beruflichen Ausbildung. Aber gerade in diesem Feld ist die regionale Perspektive sehr wichtig, da die Bearbeitung dieses Themenfelds so komplex ist, dass es durch eine kreisfreie Stadt alleine fast nicht möglich ist zu schaffen.
Okay, das heißt, die Komplexität der Datenquellen nimmt notwendigerweise zu. Ihr habt ja auch mit unterschiedlichen Datenquellen von ITNRW unter anderem gearbeitet, als ihr eure Berichte erstellt habt und euch mit der Frage der Fachkräftesicherung auseinandergesetzt habt. Welche Daten waren denn für eure Analysen von besonderer Bedeutung und wie seid ihr hier vorgegangen?
Also von besonderer Bedeutung war sicherlich die Daten von ITNRW. Dort gibt es ja unterschiedliche Datenquellen und unterschiedliche Statistiken, die zur Verfügung stehen. Da wir uns jetzt mit der beruflichen Ausbildung beschäftigt haben, war zentral sicherlich der Schuldatensatz, da dieser eben auch ganz wichtige Informationen über die Berufskollegs beinhaltet. Ein Schritt, der für uns wirklich sehr wichtig war, wir haben uns gefragt, wie können wir denn überhaupt schauen, ob die Angebote des Berufskollegs passen zu dem Arbeitsmarkt? Und die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Perspektiven, also der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und des Schuldatensatzes von ITNRW, war uns ein zentrales Anliegen. Und das haben wir geschafft, indem wir die Klassifikation der Berufe, die von der Bundesagentur für Arbeit regelmäßig veröffentlicht werden, ja sozusagen überführt haben in den Schuldatensatz. Und dadurch konnten wir die beiden Statistiken oder die beiden Sichtweisen auf den Arbeitsmarkt und auf den Berufsausbildungsmarkt viel einfacher miteinander in Beziehung setzen. Und das war für uns in unserer Arbeit doch ein sehr wichtiger Schritt, um ein besseres Verständnis von den Möglichkeiten der Fachkräftesicherung zu bekommen.
Du hattest im Vorfeld auch über den Lokalisationskoeffizienten gesprochen. Könntest du das konkreter an einem Beispiel erklären?
Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Anteil an Auszubildenden im Bereich der IT-Berufe im Verhältnis zu allen Auszubildenden im Rheinischen Revier und das Ganze dann ins Verhältnis gesetzt zu dem gleichen Verhältnis auf NRW-Ebene. Dadurch kann ich einfach sehen, ob dieser spezielle Beruf im Rheinischen Revier besonders häufig ausgeübt wird oder ob die Ausbildung besonders häufig ausgeübt wird. Also ob der Beruf eine besondere Bedeutung, eine besondere Relevanz für diese Region hat. Weil wenn ich weiß, welche Arbeitsmarktsegmente und auch Ausbildungsberufe eine besondere Bedeutung für eine Region haben, dann kann ich überlegen, sind das denn die Berufe, die diese besondere Bedeutung auch haben sollten? Oder müssen wir vielleicht umlenken? Also das sind eben wichtige Grundlagen, um Bildungsstrategien zu entwickeln für eine Region.
Okay, also die Vergleichbarkeit mit dem gleichen oder anderen Berufssegment innerhalb und außerhalb der Region, um langfristig Strategien entwickeln zu können. Was sind denn zentrale Ergebnisse oder was sind Ergebnisse generell, die ihr jetzt durch den zweiten Bericht auch nochmal in Bezug auf den Fachkräftemangel bzw. Bedarf im Rheinischen Revier, zu welchen Ergebnissen seid ihr da gekommen?
Uns ist aufgefallen, auch in Gesprächen mit unterschiedlichsten Akteuren, dass die Ergebnisse doch extrem vielfältig sind. Und es wird mir sicherlich jetzt nicht möglich sein, alle Ergebnisse hier darzustellen. Ich kann ja versuchen, einige Blitzlichter vielleicht herauszuheben. Auffällig insgesamt ist, dass das Rheinische Revier doch wirtschaftlich wirklich gut aufgestellt ist für den Braunkohleausstieg. Das bedeutet, die Region ist wirtschaftlich sehr divers aufgestellt und nicht nur von diesem einen Wirtschaftszweig abhängig. Das ist erstmal eine gute Ausgangslage für das Rheinische Revier. Trotzdem bewirkt natürlich der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung erheblichen Weiterbildungs- und Bildungsbedarf, sowohl in bestehenden als auch in neuen Berufen, da die Region auch viele stromintensive Industrien hat. Zum Beispiel gibt es aber auch einzelne Berufe wie die Heizungsbauer oder die Dachdecker, die natürlich sich weiterentwickeln müssen, wenn es nicht mehr darum geht, mit Braunkohle Strom zu erzeugen, sondern eben zum Beispiel durch Solarenergie oder andere alternative Energien. Wichtig ist hier vielleicht auch der Fokus auf Wasserstofftechnologien, der in der Region doch auch ein zentraler Baustein dafür ist, zu einer Modellregion zu werden für nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten. Das natürlich auch wiederum beinhaltet, dass einerseits in der Wissenschaft Innovationen geschaffen werden müssen, andererseits aber natürlich auch die Fachkräfte da sein müssen, um diese Ergebnisse auch in die Tat umzusetzen. Also es heißt immer so schön, was habe ich von einem Motor, den nachher keiner reparieren kann? Also man braucht eben nicht nur die Innovation in der Wissenschaft, sondern man braucht genauso eben die Fachkräfte, die mit diesen Innovationen auch arbeiten können. Wiederum ein wichtiges Thema, wie ja schon zu Beginn des Gesprächs kurz angesprochen, sind die gering qualifizierten Arbeitnehmerinnen oder halt auch Menschen ohne Schul- und Berufsausbildung. Ihr Anteil ist in der Region gleichbleibend hoch und auch nach wie vor auch hier nochmal höher als im NRW im Durchschnitt. Und gleichzeitig sind sie aber zum Beispiel bei Weiterbildungsteilnahmen unterrepräsentiert. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist die Rolle der Berufskollegs. Da ist uns in unserem Bericht doch sehr stark aufgefallen, wie vielfältig diese Rolle geworden ist, da sie einerseits eine sehr wichtige sozial-inklusive Funktion übernehmen und zum Beispiel Menschen, die ohne Schulabschluss von der Schule abgehen, ermöglichen, diesen Schulabschluss nachzuholen oder eben auch parallel zu einer Berufsausbildung noch einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Und andererseits sind sie aber eben auch dafür zuständig, sehr stark fokussierte und differenzierte hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden. Interessanterweise wurde einige Monate, ich glaube 3 oder 4 Monate nach unserer Studie, wurde von Professor Euler eine Studie zu den Berufskollegs in NRW veröffentlicht, der eigentlich zu genau den gleichen Ergebnissen kommt wie wir. Und das fanden wir natürlich an der Stelle auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass einige der Ergebnisse, die wir fürs Rheinische Revier erarbeitet haben, auch für NRW von Relevanz sind.
Okay, ich fasse einmal kurz zusammen. Also 3 Aspekte können wir festhalten. Das Rheinische Revier ist eigentlich wirtschaftlich besser aufgestellt als gedacht oder ist es gut aufgestellt. Es gibt nach wie vor aber immer noch viele Personen ohne schulischen oder beruflichen Abschluss und die Rolle der Berufskollegs sollte weiter in den Vordergrund oder in den Fokus gerückt werden. Das ist schon mal ein sehr guter Eindruck. Was passiert denn mit euren Ergebnissen aus den Analysen und mit welchen Akteuren geht ihr denn hierüber ins Gespräch?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück machen und einmal kurz erklären, wie wir überhaupt vorgegangen sind, um diese Berichte zu erstellen. Bei uns war es von vornherein sehr wichtig, diese Berichte mit unterschiedlichsten Akteuren gemeinsam zu gestalten. Also wir haben natürlich die Auswertung erstellt, aber die Entscheidungen, welche Fragen wollen wir eigentlich beantworten in diesen Berichten, welche Indikatoren sind vielleicht notwendig, um diese Fragen zu beantworten, welche Daten sollten wir nutzen, haben wir gemeinsam in einem partizipativen Prozess entschieden. Da ist einerseits wichtig, dass wir 2 Gremien haben, mit denen wir uns regelmäßig getroffen haben. Das ist einerseits der Lenkungskreis, der die Steuerungs Ebene der 7 Kommunen im Rheinischen Revier beinhaltet und andererseits die AG Bildungsmonitoring, in der wir mit Personen aus den 7 Kommunen gesprochen haben, die entweder im Monitoring gearbeitet haben selber oder aber ja, fachliche Expertise mitgebracht haben, also die zum Beispiel dann im Bereich von KOA gearbeitet haben. Parallel dazu haben wir zu Beginn dieses Prozesses ein Expertenhearing durchgeführt und in diesem Expertinnenhearing waren Vertreter von der IHK, also aus der Region von den 3 IHKs, von den HWKs, der Bezirksregierung, von der TH Köln, von den VHSen, also ein breites Feld an Akteuren, die dort involviert waren und die mit uns gemeinsam ja, sich dem Thema genähert haben. Und wir mussten so ein bisschen fokussieren, womit wir anfangen. Und wir sehen das Ganze auch als einen Prozess, der jetzt gestartet wurde und der noch lange nicht zu Ende ist. Ende ist. Denn mit Veröffentlichung des Berichts haben wir angefangen, mit einer sogenannten Interpretationsgemeinschaft zu überlegen, was genau bedeutet das jetzt eigentlich für die Region? Denn die Datenanalysen geben eine Datenbasis, anhand derer Diskussionen geführt werden müssen, um zu schauen, welche Konsequenzen kann das jetzt haben. Und hier haben wir eine Podiumsdiskussion durchgeführt, wir haben Interpretationsworkshops gemacht mit unterschiedlichen Akteuren und am Ende des Prozesses stand dann, oder an einem ersten Ende sozusagen, stand dann nochmal die Fachkonferenz, wo wir gemeinsam geschaut haben, was sind jetzt die zentralen Handlungsempfehlungen und Handlungsfelder, die festgehalten werden müssen. Und diese Ergebnisse werden derzeit von uns überarbeitet und sollen in einem kurzen und knackigen Papier weitergeleitet werden an die strategischen Ebenen. Hier sind wir im Gespräch mit verschiedenen Ministerien des Landes, mit der Stabsstelle Strukturwandel, aber auch mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier.
Das heißt aber, ihr seid nicht erst im Nachhinein mit euren Ergebnissen an potenzielle oder zentrale Akteure herangetreten, sondern habt die bereits von Anfang an mit ins Boot geholt, um auch so die Akzeptanz und auch mögliche Handlungsempfehlungen mit den jeweiligen Akteuren sprechbar zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich, wenn man einen Bericht dahin legt und dann niemand aber davor davon wusste, dass dann schon auch noch mehr Fragezeichen am Ende des Tages stehen, als wenn direkt von Anfang an alle mit ins Boot geholt werden.
Ich würde gerne an der Stelle noch eine Sache ergänzen. Mhm. Also mir ist eben auch immer wichtig, dass man nicht nur, und das haben wir, glaube ich, in dem Prozess auch immer wieder sehr deutlich gemacht, dass es natürlich nicht nur darum gehen kann, dass man irgendwelche Empfehlungen entwickelt, die man an jemand anderem weiterleitet, sondern es ist eben auch von zentraler Bedeutung, dass jeder für sich selber auch schaut, was bedeuten denn diese Ergebnisse jetzt für mich? Also in jeder Kreisverbandstadt, in jedem Kreis der Region, aber auch durch die unterschiedlichsten Akteure. Also wir haben auch Einzelgespräche geführt, zum Beispiel mit der IHK, um nochmal bestimmte Ergebnisse wirklich zu durchdenken. Was bedeutet das jetzt genau? Aber auch mit Akteuren wie zum Beispiel der GEB oder der Qualis haben wir Gespräche geführt, welche der Ergebnisse für sie relevant sind.
Okay, gucken wir einmal vielleicht in die Zukunft oder werfen einen Blick nach vorne. Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten eröffnen sich denn dem Rheinischen Revier trotz oder wegen des Strukturwandels in den kommenden Jahren? Und welchen Beitrag kann Bildung hierbei leisten?
Ja, also ich glaube, dass schon sehr deutlich geworden ist, dass der Strukturwandel natürlich aus verschiedensten Gründen eine sehr große Herausforderung ist für die Region und vor allen Dingen auch für die Menschen in der Region. Das bezieht sich sowohl auf die Arbeitskräfte, aber eben auch auf das Selbstverständnis, dass doch auch sehr stark geprägt wurde durch die Braunkohleverstromung. Gleichzeitig können aber all diese Herausforderungen, denke ich, auch eine große Chance bieten, weil sehr aktiv mit diesem Prozess umgegangen wird. Also es gibt einen ganz klaren Wunsch, diesen Prozess gestaltbar zu machen. Also das wird nicht einfach laufen gelassen, sage ich jetzt mal, sondern es wird wirklich recht viel Geld auch in die Hand genommen, um zu schauen, wie können wir die Region unterstützen, um diesen Prozess so zu gestalten, dass es eine Chance ist. Und da, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass teilweise Probleme, die auch in ganz anderen Regionen aufkommen, wie jetzt zum Beispiel die Menschen, die eben keinen Schulabschluss haben. Das ist ja nicht nur im Rheinischen Revier, das gibt es ja auch in ganz anderen Regionen. Aber im Gegensatz zu anderen Regionen hat das Rheinische Revier hier die Möglichkeit, mit Geldern, mit Projekten ganz konkret aktiv zu werden. Und das sehe ich schon als eine große Chance für die Region. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch die Entwicklung zu einer Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten eine Chance sein kann, es für alle Menschen in der Region besser zu gestalten. Weil ich sage jetzt mal so, das sind ja keine Themen, die nur das Rheinische Revier beschäftigen. Also die Themen Klimawandel, Verfügbarkeit von Strom und Gas, all diese Fragen sind ja aktuell wie noch nie und eben nicht nur fürs Rheinische Revier, sondern natürlich für ganz Deutschland und wenn nicht für die ganze Welt. Und hier Vorreiter zu sein, Ideen zu entwickeln, wie solche Prozesse gut gestaltbar sind und zu zeigen, dass eben Braunkohleausstieg nicht bedeuten muss, dass eine Region, ich sag mal, vor die Hunde geht, sondern im Gegenteil prosperiert und sich sehr gut entwickelt und ist natürlich eine sehr große Chance, um diesen gesamten Prozess eines nachhaltigen Arbeiten und Wirtschaftens deutschlandweit und auch weltweit zu unterstützen mit einem guten Beispiel.
Ja, Rambea, herzlichen Dank für das Gespräch, den Einblick in eure sehr interessante und wichtige Arbeit im Netzwerkbüro. Weiterhin wünsche ich dir und deinem Team viel Erfolg und bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.